Folge 22 zum 32. Spieltag. In Summe war es der 2000. Spieltag der Bundesliga-Geschichte überhaupt. Ja, und eigentlich für uns Grund genug, da jetzt mal wieder ein Auge drauf zu werfen auf die Torhüterleistung dieses Spieltags. Der Spieltag war ein bisschen zerpflückt. Wir hatten ein Freitagsspiel zwischen Greuther Fürth und Union Berlin. Und die Samstagsspiele Sonntag waren natürlich Tag der Arbeit. Da müssen natürlich auch die hochbezahlten Fußballer nicht spielen. Und deswegen kam es dann gestern zu spielen. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört ihr uns jetzt zum Dienstagmittag wahrscheinlich. Wir nehmen auf jeden Fall Dienstagmittag auf. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Johannes ist wieder mal mit dabei. Grüß dich erstmal.
Ja, liebe Grüße. Hi, Sascha.
Ja, oder Salve, muss ich ja mittlerweile sagen. Ne? Kamst du irgendwie frisch aus Rom letzte Woche? Genau. Du warst letzte Woche noch beim Spiel zwischen Lazio und Milan, ne?
Lazio und Milan, ja, richtig.
Ja, war ja auch nicht so verkehrt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Siegtreffer in der letzten Sekunde, so mehr oder weniger. Mhm. 10.000 Milan-Fans, geiles Stadion, Flutlichtspiel, hat alles gepasst auf jeden Fall.
Im Tor das Duell zwischen Strakosha und Mike Maignan, ne?
Genau, ja.
Also Strakosha ist auch so ein irgendwie geiler Keeper, aber auch immer... Kurz vom Platz verweisen. Ne? So ein bisschen, also wirklich am Rande des Wahnsinns, der Typ.
Ja, hatte auch ein Handspiel außerhalb des 16ers, aber das gab dann nur jetzt, ne? Gelb. Boah, okay. Kann man so machen. Ist dann halt die Schiedsrichterleistung der Serie A. Schiris ist ja immer so ein bisschen
hab ich auch schon mitbekommen,
ambivalent, ja. Aber ja. Hat Spaß gemacht.
Jawohl, sehr gut. Und da können wir uns vielleicht mal ganz kurz schon vorwegnehmen. Wir haben auch einen Gast bei uns hier in der Leitung, der jetzt aktuell noch in Wartestellung ist, in Lauerstellung, möchte ich fast meinen. Mhm. Ja, die Leute, die die Podcast-Beschreibung, die Folge gelesen haben, dann auf Twitter das gelesen haben, werden schon wissen, wer es ist. Wir lösen es aber dann erst gegen Ende auf, wer es ist. Könnte etwas mit dem Adler zu tun haben. So, bevor wir jetzt quasi uns dann dieser Mannschaft und diesem Schwerpunkt widmen, würde ich sagen, gehen wir erstmal rein in diesen Spieltag und starten mal mit dem Freitagsspiel. Union Berlin gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, die jetzt schon mittlerweile fest abgestiegen sind, seit letzten Spieltag, also seit letzter Woche. Und ja, da haben wir im Tor oder in den Torrennen das Duell zwischen Frederik Rönnow und Andreas Linde. Ein Däne gegen einen Schweden. Tatsächlich ein schönes skandinavisches Duell. Ja, war jetzt auch kein Spieler, dass man sich jetzt, glaube ich, so lange erinnert, auch wenn es jetzt das 100. Spiel von Union war. Aber spielerische Highlights gab es ja recht wenige. Entsprechend auch die Keeper recht selten gefordert. Ne? Wird man vielleicht trotzdem mal so mit dem positiven Anfang für Frederik Rönnow an der Stelle. Ja, beim Gegentor von Rigotta, das musst du auch erstmal so treffen. Da kann er überhaupt gar nichts machen, sind wir uns, glaube ich, beide einig. Bei einer Szene haben wir uns ausgepickt, und zwar in der zweiten Halbzeit war das dann, als Vogelsammer einen fürchterlichen Fehlpass gespielt hat auf einen Gangkamp, der nahezu durchgebrochen war und dann eigentlich im 2 gegen 1 Greuther Fürth auf die Union-Defensive, die verbliebene, glaube ich, mit Knoche, der da noch so ein bisschen mit rumrannte und Baumgartl, nee, Heinz war es. Der hat noch mit eine Jeckel, Verzeihung, jetzt habe ich es, Jeckel war es, nach der da drum rannte. Und in Gang kam dann von der halbrechten Seite ein Hereingabespieler aus dem Halbfeld auf Rigotta, aber ich finde Rönnow super mitgespielt, oder an der Stelle? Kann man gleich mal lobend sprechen.
Kann man auf jeden Fall lobend erwähnen. Ich will jetzt auch nicht auf den Absteiger dann noch irgendwie draufhauen, aber ich finde die Hereingabe halt zu schlecht auch gespielt, also zu. Dieser Lupfer ist halt so ewig in der Luft, dass Rönnow halt reagieren kann, macht es aber dann natürlich auf jeden Fall gut, dass er das erkennt und den Ball abfängt auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass das Rönnow erst gar nicht damit gerechnet hat, dass da überhaupt so eine Hereingabe kommt, ne? Weil ja, also das ist irgendwie auch wieder bezeichnend so, ne? Für Greuther Fürth, dass aus so einer Szene halt kein Tor, dass nämlich kein klarer Abschluss entsteht, weil du halt 2 gegen 1 eigentlich auf den Keeper drauf oder 2 gegen 1 auf den Verteidiger plus Keeper noch zulaufen könntest. Aber was halt Rönnow eben so gut machte, finde ich, war erst so ein Rückwärtsbewegung, weil er sich eben erst abgesetzt hat und dann eben, weil die Flanke recht früh auf einmal kam oder so urplötzlich kam, sich dann wieder nach vorne orientiert hat und dann wirklich mutig den Ball dort verteidigt hat. Also es war ja wirklich am Elfmeterpunkt fängt er den Ball ja, der auch gar nicht so leicht zu fangen war, weil er eben vorher nochmal aufsprang, hat dann ganz, ganz gut so dieses Dach gebildet mit den Händen oben drüber. Und ja, war eigentlich, finde ich, eine gute Szene und hat mich auch gefreut, dass der Mut an seiner Stelle da belohnt wird. Und so eine, wir haben es ja letzte Woche schon mal besprochen, also Strafraumbeherrschung ist ja, finde ich, wirklich absolut eine Bank bei Union. Letzte Woche, seitdem er spielt.
Ja. Ansonsten seine Leistung schwer einzuschätzen, oder?
Ja, also war halt nicht viel zu tun. So das Gegentor hast du halt, also glaube ich, außerhalb dieses Tores hatte Fürth ja auch kaum Chancen so. Deswegen eine gute Leistung, hat mich auch gefreut, dass eben so eine Szene mit dabei ist, aber spricht ja trotzdem auch für sich, dass man quasi so eine Szene mit, so in die Besprechung mit rein, so als Highlight-Szene, ne?
Ja, wenn wir mal auf die andere Seite gehen und das Tor von Union anschauen durch Sven Michel, Müssen wir auf jeden Fall über Linde sprechen. Natürlich ist das da der klare Abwehrfehler, aber Linde bringt ihn da. Wer war es jetzt eigentlich?
Fierre wäre was.
Okay, sehr schön ausgesprochen, by the way. bringt ihn da ja wirklich in Schwierigkeiten. Also das, wenn ich das einfach mal hier beginnen darf bei der Szene, wirkt es halt so ein bisschen, okay, nicht zwei Schritte vorausgedacht, sondern einfach nur, okay, ich spiele den Ball jetzt zu meinem Kollegen und der wird schon irgendwas machen. Aber dass er da auch fast keine Option hat, ist es auf jeden Fall auch ihm so ein bisschen anzukreiden. Also das hätte man besser lösen müssen, meiner Meinung nach.
Absolut, also es war so ein richtiger Anscheißerball, ne, den Linde da spielt, also was er noch hinzukam, dass ja, wie du schon sagtest, dass Fierre wäre halt keine Anschlussaktion irgendwie hatte, also der einzige, der Linksverteidiger von Fürth wäre dann irgendwie noch frei gewesen und selbst da hätte Union relativ schnell Druck drauf bekommen, also Fierre wäre ja eigentlich von zwei Leuten direkt angelaufen und dann kommt noch hinzu, dass Linde ja außerhalb seines Fünfers noch stand, also seitlich außerhalb, und den Ball dann quer durch den ganzen Fünfer spielt und dann ja eigentlich, also wenn du so einen Ball spielst, musst du dir sicher sein, okay, da mein Kollege hat erstmal viel Zeit, den Ball zu verarbeiten oder eine ganz klare Anschlussaktion. Das war beides halt nicht gegeben. Dadurch war halt das Tor dann natürlich komplett verwaist. Also Michel musste ja eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. So. Und das, ja, wir hatten ja letzte Woche schon gegen Leverkusen so einen Fall, als Linde im Spielaufbau gepatzt hat und nicht gut aussah. Und jetzt wieder, also reiht sich da auch nahtlos ein so in diese vierte Torhüter-Saison. Weil sowohl Funk als auch also Bursche diese Saison waren schwach. Linde hat, finde ich, gut begonnen in dieser Saison, als er im Winter kam, aber ja, seitdem einfach keine Leistungssteigerung mehr zu sehen.
Ist irgendwie, wenn man zwangsläufig vergleicht, mir auch irgendwie die Aufsteiger, und wir kommen ja später nochmal kurz auf Bochum zu sprechen, das ist fast schon so ein bisschen sinnbildlich, dass, ich meine, Bochum hat auch mehr gute Spieler natürlich als Riemann, und nicht nur Riemann hat da jetzt den Aufstieg, den Klassenerhalt irgendwie gesichert, aber diese Sicherheit, die Riemann Bochum gegeben hat über die ganze Saison, die hast du halt bei Fürth eigentlich, wie du schon sagst, zu keinem Zeitpunkt gehabt, durch viele Rotationen auch und nie hat man das Gefühl, dass da der Torwart steht, der den Punkt mal festhält, den wichtigen Punkt. Ja, schade für Fürth natürlich, aber hat natürlich absolut verdient der Abstieg.
Ja, leider Gottes, leider Gottes. Was mir bei der Szene tatsächlich auch aufgefallen ist, da können wir vielleicht jetzt eine Parallele zum nächsten Spiel ziehen, was wir uns rausgepickt haben, nämlich zwischen Mainz und dem FC Bayern München. Bei diesem 0-1 durch Johnny Burkhardt. Ähnlicher Fehler, oder nicht ähnlich, aber auch wieder ein Spielaufbaufehler oder ein Fehler im Spielaufbau von Sven Ulreich, der Neuer vertreten hat. Wahrscheinlich schon auf gepackten Koffern Richtung Ibiza gesessen. und da sehen wir auch, dass Ulreich dort, Bayern halt bekommt einen Einwurf und dann spielt Ulreich eigentlich einen recht unnötigen, langen Ball, finde ich, mit einem schwachen Linken aus dem eigenen Strafraum heraus. Richtung Millini, der direkt bei einem Mainzer Spieler landet, der natürlich den Ball dann direkt auch weiterleitet, per Kopf nach vorne auf Burkhardt. Aber ich finde, wenn wir jetzt uns mal die letzten Wochen angesehen haben, wie gut manche Keeper halt den Spielerfreunden gezeigt haben und wie sie auch brenzlige Situationen oder enge Situationen auch aufgelöst haben, gerade übers Zentrum, ob das jetzt ein Oliver Baumann ist oder ein Marvin Schwebe, der da auch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, finde ich, muss Ulreich gar nicht diesen langen Ball dort spielen. Also ich finde, wenn man sich das nochmal anguckt, kurz bevor Ulreich den Ball bekommt, sieht man, dass Süle im Zentrum relativ frei ist und auch eigentlich sowohl von hinten gar keinen Druck bekommt und auch von Burkhardt, der eigentlich ihn auch gar nicht so richtig abdeckt im Deckungsschatten, hätte Süle eigentlich, ähnlich wie wir es vorhin schon gesagt hatten, was bei Fürth nicht der Fall gewesen ist, hätte Süle da eigentlich eine sofortige Anschlussaktion gehabt, nämlich, dass er ihn wieder rausgeht auf Pavard, der auf der rechten Bahn wieder frei war. Also erstmal war der Schlag, finde ich, von Sven Ulreich zu früh und zu überhastet. Muss er gar nicht bringen, so. Das Mainz, der natürlich dann so weit nach vorne leitet mit einem Kontakt, ist auch überragend. Und da, wenn wir dann weiterreden über diese Torhüter-Aktion an sich, diese Zielverteidigung an sich, ja, macht Ulreich auch wieder einiges falsch. Muss er natürlich, weil der Ball direkt zum Gegner kam, aus dieser seitlichen Position neben seinem Tor wieder in die Tormitte kommen. Aber auch da rückt er dann auch nochmal nach vorne übermütig, finde ich. Dann hat dann auch keine gute Grundposition, also kommt dann gar nicht zum Stehen, als Burkhardt abschließt, sondern ist halt noch im Schritt und dadurch kann er so diesen Ball, der eigentlich recht nah am Körper ist, nicht mit dem Fuß parieren, sondern muss da irgendwie so halb mit dem Arm runtergehen, aber es ist halt auch nichts Halbiges und nichts Ganzes an der Stelle.
ja, insgesamt sehr, sehr, ja, nicht nur unglückliche, sondern auch schlechte Szene, finde ich auch. Also nur mal kurz den Schritt zurück. Du hast absolut recht, Süle ist der Mitspieler, den er anspielen muss. Aber wenn er ihn halt so schlägt, denke ich mir halt, dann mach's doch in der Kreisliga-Manier und hau ihn bis hinter die Mittellinie weg. Es erschließt sich mir nicht ganz, was er da vorhat, weil der Ball ja nicht mit dem Ball, den er spielt, nicht mit der kompletten Wucht. Also man sieht ja, dass er jetzt nicht alles da reinlegt, sondern er hebt ihn so ein bisschen weg. Aber wo will er denn dann hin mit dem Ball? Da ist es zu viel schief gegangen und dann genau in der Rückwärtsbewegung. Das hast du ja gerade schon sehr, sehr schön beschrieben.
Müssen wir da jetzt auch drüber reden, dass vielleicht Ulreich nicht so die perfekte Nummer 2 im eigenen Ballbesitz ist? Eben angesprochen, dass man auch hätte ruhiger agieren können und vielleicht über Süle auflösen können, die ganze Szene. Also gerade wenn wir jetzt dran denken, welche Torhüter jetzt im Sommer jetzt auch, dass ein Ortega ist, ablösefrei wäre, auch ein Radetzky wäre jetzt irgendwie nächsten Sommer ablösefrei, Jan Sommer auch 2023, jetzt will ich nicht sagen, dass wir hinwechseln müssen zu Bayern, ne? Wir sind ja trotzdem auch alles Keeper, die quasi genau das machen, was wir hier angesprochen haben, die sich der FC Bayern vielleicht als sichere Nummer 2 holen können. Natürlich ist diese Position irgendwie ganz, also mit die schwierigste zu besetzen, gerade bei Bayern, weil du halt eigentlich so gut wie gar keine Möglichkeiten hast zu spielen oder dich irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Also würdest du sagen, dass Ulreich da immer noch so die gute Nummer 2 ist oder ob da, was sagst du, nur, wirklich nur mal theoretisch gedacht hast, kann man da jetzt vielleicht einen Wechsel.
Ja, also gerade jetzt die Namen, die du in den Raum geworfen hast, Radetzky oder Ortega, das sind natürlich jetzt erstmal im ersten Moment auf jeden Fall Upgrades in sehr vielerlei Hinsicht. Was wir aber nicht wissen, ist, wie die beiden Radetzky oder Ortega spielen würden, wenn sie eben mal sehr lange nicht spielen. Also die sind ja beide seit Jahren Nummer 1 in ihren Vereinen. Sind so drin und das ist dann eine ganz andere Situation. Aber so, ja, den Grundskill gerade in so einer Situation hätten sie wahrscheinlich schon, wäre da wahrscheinlich schon besser und bei Bayern eben auch enorm wichtig, da im Aufbau ruhig agieren zu können und die Übersicht zu behalten und so weiter. Von daher in dem Sinne erstmal ja, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie reagieren, wenn sie dann mal, weiß ich nicht, 6 Monate raus sind und dann ein Spiel machen. Dann,
weil von 50 Spielen der Saison spielt der Neuer irgendwie 47, ne? Ja,
so was, gebe
ich dir recht. Ja. Wenn wir ganz kurz mal auf den Gegenüber schauen, Robin Zentner hat auch, finde ich, eine gute Aktion gehabt gegen Gnabry, als er dort rauskam, bevor Gnabry den dort quergelegt hat. Also war dieser lange Ball von Kimmich auf Gnabry, der halb rechts am Strafraum dann ist und dann ein unsauberer Kontakt und da kommt dann, finde ich, Zentner ganz gut raus, rückt dort nicht blind vor, sondern eben erst nach diesem ersten Kontakt gibt er dort auch Druck und setzt Gnabry dann eben auch unter diesen berühmten Handlungsdruck und spielt auch einen unsauberen Pass auf Lewandowski. Also das war, finde ich, eine gute Aktion, aber ansonsten da wieder, ja, dieses typische Zentner, was man in den letzten Wochen gesehen hat, viel Licht und Schatten. Also kam dann auch bei einem seitlichen Kimmich-Freistoß dort unkoordiniert, übermotiviert raus und läuft dann wieder zurück. Wobei der Freistoß halt, finde ich, zu flach und auch zu scharf getreten war, als hätte es da rauskommen können. Also, ja, das können wir uns, glaube ich, darauf einigen, um das Spiel abzuschließen, dass Zentner da einfach, ich glaube, das würde ihm ganz gut tun, wenn dann irgendwann die Sommerpause kommt und er sich wieder neu sammeln kann, oder?
Ja, also auch, man hat ja eigentlich oft gegen Bayern sehr, sehr viel zu tun und kann sich da sehr, sehr viel auszeichnen. Gut, das war natürlich jetzt auch so ein bisschen der Bayern-Leistung geschuldet irgendwie, aber es kommt irgendwie nicht das Spiel, was man sich so erhofft, ne? Diese Leistung, wo er alles rausreißt irgendwie. Aber jetzt ist jetzt auch eine schwere Phase. 2 Spieltage, 3 Spieltage vorm Ende. Mal schauen.
Also der Leistungsabfall von Zentner war ja auch, ist ja jetzt auch schon länger der Fall. Also wir hatten ja jetzt in der Hinrunde sehr gelobt, war dann auch einer so der Besten, so in dieser Range, so Top 7, Top 8 irgendwie mit drin. Wenn er es nie das ganz oberste Regal war, aber trotzdem ja einer der bessere Keeper, jetzt seit die letzten Wochen viele taktische Fehler einfach gemacht. Wird man eben auch sehen, wie es da bei ihm in der nächsten Saison weitergeht. Und wir fordern es immer wieder, Bo Svensson, bitte versuch's mal mit Finn Dahmen die nächsten beiden Spiele, es geht eben nichts mehr. Also das wäre.
Appell wurde noch nicht gehört.
Wollte gerade sagen, ja. gehen wir mal weiter. auf die Alm. Bielefeld gegen die Hertha, Ortega gegen Marcel Lotka. Ja, auch irgendwie dieses, wie dieses andere Spiel zwischen Union und Fürth, irgendwie auch so ein Spiel wieder, beide Keeper nicht großartig gefordert. Also Lotka hatte eigentlich mal so eine richtig starke Szene, finde ich, gegen Okugawa in der ersten Halbzeit, als Castro war es, glaube ich, Wimmer einen langen Ball auf Okugawa gespielt und der dann so von halb linker Position etwa 8-9 Meter vom Tor zum Abschluss kam. Und finde ich, was Lotka da einfach sehr, sehr gut macht, ist, er bleibt hinten, verzögert die Situation, rückt da nicht übermütig vor, sondern bleibt wirklich hinten, hat maximale Reaktionszeit und zeigt dann, finde ich, auch im Abkippen eine gute Parade. Ich meine, der Schuss war jetzt auch keine Urgewalt, hält ihn dann auch im Nachfassen fest. Aber trotzdem, das ist, finde ich, so eine perfekte Antithese so zu diesen, wenn immer alle brüllen gerade in der Kreisliga oder sowas, Keeper, komm raus! So, weißt du? Also ein Lotka bleibt da hinten stehen.
Ja, 100%, weil das so eine, genau was du sagst, so eine Szene ist, wo du als Laie eigentlich sagst, da muss er rauskommen.
Mach den Winkel kurz.
Aber er, da kann man schön in die Tiefe in der Analyse gehen. Da kann man sehen, dass es da doch noch mehr gibt, als immer rauszukommen und Szenen einfach richtig zu bewerten. Das hat er hier, denke ich, sehr, sehr gut
gemacht. Ja, also weil er ansonsten halt hätte überlupft werden können oder ja, im schlimmsten Fall hätte Okugawa sich den Ball vorbeigelegt und Lotka wäre dann irgendwie hingegangen und vielleicht rot oder so, oder Elfmeter zumindest. Also das, ja, Lotka macht es einfach sehr gut, verzögert die ganze Szenerie, weiß auch, dass Okugawa den auf dem schwachen Bein hat, auf linken, ja, und dadurch einfach eine ordentliche Parade gezeigt hat, die jetzt nicht so spektakulär aussah, aber taktisch einfach gut war.
Und beim Stand von 0-0 natürlich.
Genau, absolut.
Umso wichtiger in so einem Duell.
Absolut. Und ja, Ortega sage ich schon, Lotka auf der anderen Seite natürlich auch wieder im Flanken oder in der Strafraumbeherrschung präsent gewesen, dann fing auch diese eine Szene, wo es strittig war, ob es Elfmeter gab, so diesen Freistoß trotzdem in Ruhe ab, der auf den langen Pfosten ging. Und ja, also absolut solides Spiel auch von ihm wieder. Wenn wir da auch mal auf Ortega schauen, auch ähnlich hat beim Gegentor jetzt wie Lotka auch keine Chance hat irgendwie gehabt, aber Ortega vorher natürlich auch noch eine Riesenparade gegen Davy Selke dort gehabt in der ersten Halbzeit, als er den Ball dort irgendwie mit dem Fuß von der Linie dort kratzt, aber also, passiert eben, also in Anführungsstrichen, ne, passiert eben, weil er eben trotzdem in der Aktion bleibt, die ganze Zeit Körperspannung hat, kann er den Ball halt mit dem Fuß da von der Linie kicken, so im, trotz dessen, dass er in der Luft ist. Es war jetzt keine technische oder taktische Glanzleistung, wie es bei Lotka jetzt war, kann man nicht so ganz vergleichen, aber trotzdem war es eben so eine gute Parade und die hältst du eben nur, wenn du halt Keeper bist, der aktuell guten Form ist, glaube ich, ne?
Ja, zumal Selke, da muss man ihn wirklich loben, sich da richtig gut durchsetzt. Im Fünfer ja sogar zum Kopfball kommt, also die Distanz ist so mega kurz und er schafft es ja, den Ball tatsächlich eigentlich auch gegen die Laufrichtung von Ortega zu drücken. Also er macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Ja. Umso höher muss man diese Aktion von Ortega einschätzen. Richtig
stark. Da hat er auch dann in der zweiten Halbzeit mal eine ganz gute Szene, als er so einen Steckpass auch wieder rum auf Davy Selke, oder dafür Davy Selke gedacht wurde, dann mal abfängt, wo er mutig einfach rauskommt, hat mir auch richtig gut gefallen, die Szene. Also, wie gesagt, rundum wieder ein gutes Spiel von Ortega, hat mich halt ein bisschen geärgert. Bei dem Kopfball-Gegentor war er ja noch dran nach der Ecke, aber war auch zu nah und auch zu sehr quasi gegen die Laufrichtung, als dass er hätte irgendwas ausrichten können. Ne? Wird man jetzt auch sehen, nächstes Wochenende. Geht's nochmal ab? Also
jo, zwei Spiele noch. Also
werden jetzt hier heißen, wirklich die absolut heiße Phase für die Arminia, ne?
Ja, ja.
Und wir hatten es ja auch da letzte Woche schon mit Tim besprochen. Also, ich glaube, Ortega geht es aktuell richtig mies, weil er keinen Bock hatte, glaube ich, sich mit dem Abstieg irgendwie zu verabschieden aus Bielefeld. Deswegen, allein deswegen wäre es ihm irgendwie zu wünschen, dass Bielefeld zumindest irgendwie die Relegation schafft. Ne? Gegner in der Relegation oder ein Konkurrent für die Relegation wird dann höchstwahrscheinlich der VfB Stuttgart sein, die am Wochenende gegen Wolfsburg gespielt haben. Und da lass uns mal ganz kurz auf Flo Müller gucken. Also er hat ja wirklich eine Szene gehabt. Wolfsburg hat jetzt auch offensiv nicht die Standard vom Himmel gespielt, muss ich sagen, mit klaren Torchancen. Aber diese eine Szene von Jonas Wind gegen Flo Müller, da können wir mal drüber sprechen. Also war ja augenscheinlich so ein klasse Reflex, ne? Und auf einmal auch auf den Spielstand gucken und war auch kurz vor Schluss. Also da hat er seiner Mannschaft ja eigentlich mehr oder weniger den Punkt gerettet, wenn man bedenkt, dass Stuttgart kurz danach halt den Ausgleich noch macht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also guter Abschluss eigentlich aus einer nicht, also aus einer relativ kurzen
12 Meter
Distanz
so, ne?
eigentlich, genau. Und auch irgendwie noch relativ verdeckt. Der Ball springt ja erst so ein bisschen Ping-Pong da hin und her und keiner weiß so richtig, wo der Ball ist. Und da so die Übersicht zu behalten, so eine Parade rauszuholen, ja, in dem Fall wirklich sogar einen Punkt wert ganz am Ende sozusagen. Das kann man wirklich sehr, sehr lobend erwähnen.
Ja, also hat mich auch gefreut, ne, dass es auch mal so eine Szene war, die jetzt mal spielentscheidend war, aber im positiven Sinne für Flo Müller. Wir hatten halt letzte Zeit immer mal solche 50-50-Szene, wo er dann dachte, ah, hätte er vielleicht halten können mit ein bisschen mehr Überzeugung. Und ja, in dem Fall hat es eben das Pendel mal zu seinen Gunsten ausgeschlagen und er hat den Ball dann auch, finde ich, überragend gehalten. Was mir auch wirklich gefallen hat, dass er, du sagtest ja vorher, Ball geht die ganze Zeit so Ping-Pong-mäßig ein bisschen hin und her, dann auch Wind zieht quasi von rechts dann nach innen und schießt dann auch mit links ab ins lange Eck und Flo Müller geht die ganze Zeit gut mit, hat die ganze Zeit eine Körperspannung, Oberkörper ist nach vorne geneigt, ne, fällt auch nicht nach hinten und dann kann er aus dieser guten Grundposition einfach rausschnellen, wie ein Blitz. War einfach eine sehr, sehr gute Parade und dann den Ball wirklich herrlich und auch deutlich wirklich um den Pfosten lenken. Also hat mich echt gefreut für ihn, dass er da so eine gute Aktion diesmal dabei hatte.
Ja, zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall.
Absolut. Also solche Spiele brauchst du vielleicht auch mal, ne, dass du mit solchen oder solche Paraden brauchst du einfach, dass du deine Mannschaft da im Spiel, deine Mannschaft einfach mal ein Spiel hältst. Ne? Kann man nur hoffen, dass es ihm da Auftrieb geben wird und Stuttgart da vielleicht davon zehrt jetzt im Kampf um den Klassenerhalt. Ne?
Ja,
Wer auf
absolut.
jeden Fall nicht mehr um den Klassenerhalt bangen muss, ist Manuel Riemann mit seinem VfL. Wir hatten jetzt Riemann auch lange nicht mehr hier bei uns in der Keeper-Analyse besprochen. Aber diesmal können wir es, glaube ich, wieder machen, weil es ist 1
Ja,
gegen
bitte,
1.
bitte, bitte.
Wissen wir ja, dass es ja kann. Ne? Hat diesmal 2 Elfmeter-Gegentore gekriegt. War jetzt auch gar nicht so oft der Fall, dass man gegen Riemann trifft. Hat ja auch gegen Frankfurt damals eingehalten im Hinspiel und auch gegen Wolfsburg im ersten Saisonspiel eingehalten. Und gegen Hoffenheim selber einen verschossen im Übrigen. Also deswegen, ja, shame on you. Manuel Riemann, dass du Elfmeter reinlässt. Aber das 1 gegen 1 war natürlich gegen Marco Reus. Also finde ich wieder eine klasse, klasse Aktion von ihm, oder?
Ja, alles von A bis Z doch richtig gemacht, oder? Also rausgekommen, ruhig geblieben, diese Armstreckung und dann den Ball drüber gelenkt in einer Situation, einer hundertprozentigen Torsituation.
Ja, also was mir auch so gut
Richtig
gefällt, dass er eben
klasse.
seine Position einfach so früh einnimmt. Ne? Rückt er jetzt nicht irgendwie übermütig entgegen kopflos, ne, sondern bleibt dann eben ruhig, weiß, okay, Stürmer muss sowieso erstmal an mir vorbei, bleibt dann stehen. Ansonsten, wenn er weiter vorrückt, wird er eventuell umkurvt oder überlupft oder ein Schlenzer wird er gemacht oder hat weniger Reaktionszeit und so. Finde ich, macht das optimal und das ist ja einfach diese Ruhe, die Riemann im 1 gegen 1 einfach so unfassbar
Ja,
oft schon gezeigt hat. Ne?
als Stürmer wird mich diese Ruhe sowas von nervös machen. Also, also keine Ahnung, selbst wenn du da richtig rausgehst und auch alles richtig machst, viele Torhüter wirken einfach so ein bisschen hektisch, ne, weil sie einfach voll unter Adrenalin gerade stehen irgendwie. Aber dem ist es wirklich, wirklich Respekt. Also das
Ja,
wirkt
zumal es ja auch
schon
so ist,
komplett
also zumal es ja
abgeklärt.
auch wirklich so ist, dass wenn du jetzt einen Spieler wie Marco Reus zum Beispiel oder Haaland, wenn du denen quasi irgendeine Einschränkung gibst im Sinne von, ich komme jetzt raus, gebe brutal viel Druck, wie es Robin Zentner halt manchmal macht, dann sind die halt gut genug, um dort nicht irgendwie zu platzen, sondern die haben dann halt wieder eine Lösung für dieses Problem, so, indem sie sich halt den Ball vorbeilegen oder lupfen. Wenn du halt überhaupt gar nichts anbietest erstmal und sagst erstmal hier, komm doch, was willst du denn von mir? Wie Riemann, der hat ja wirklich diese absolute Attitüde, dass ihn irgendwie gar nichts so aus der Ruhe bringen kann im 1 gegen 1. Ja, dann hast du, glaube ich, mal einen großen Vorteil, aber das haben wir gar nicht viele, weil die Erfahrung brauchst du auch erstmal. Also Riemann war halt vor 10 Jahren auch noch nicht so stark im 1 gegen 1, glaube ich, auch wenn ich ihn jetzt nicht bei Burghausen oder so damals gesehen habe. Aber das ist wirklich, also wir haben es schon oft gesagt, aber der Typ ist wirklich eine Bereicherung so für diese Liga, sowohl vom Charakter her als auch für uns, die sich jetzt mit der Torwartanalyse im Speziellen beschäftigen. Ne?
100%. Umso schöner, dass sie dann die Klasse halten konnten jetzt. Also
Definitiv, genau.
echt klasse.
Absolut. Gut, dann haben wir jetzt quasi dieses Wochenende abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal noch auf das eine Montagsspiel, nämlich die Borussia Mönchengladbach gegen Leipzig. Ja, und zwar da im Speziellen auf Jan Sommer. Und dabei erstmal auf das 1:1 durch oder das zwischenzeitliche 1:1 von Christopher Nkunku. Keine einfache Szene für Sommer, ne?
Ja, also ganz merkwürdig. Man sieht ja auch, also der Ball auf dem Nkunku läuft dann schon in 16er. Sommer geht erst raus, geht dann wieder zurück. Und dieser Abschluss von Nkunku, ich weiß nicht, jeder, der FIFA spielt, kennt es vielleicht. So ein Lupfer eigentlich, so ein gechippter Lupfer
Stimmt,
von der Seite irgendwie, den macht man manchmal bei FIFA und dann hat der Torwart keine Chance, da
Doppelt
ranzukommen.
Kreis
Aber
drücken.
ja, zum Beispiel, genau. Aber wo ich mir halt voll oft denke, ja, in echt wird's so einen Abschluss nie geben und regt mich dann immer fürchterlich auf, wenn ich so ein Gegentor bekomme. Aber also das hat mich ja ein bisschen dran erinnert, dieser Abschluss von Nkunku. Deswegen relativ undankbar für Sommer. Gut sieht er da aber nicht aus, oder?
Ja, ich finde es halt wieder so
Also.
schwierig, weil weil halt immer noch umfällt, aber wir können ja gerne noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Wobei ein Schritt seitwärts und rückwärts ist besser treffen würde, haha. Weil Sommer muss ja die ganze Zeit, weil er eben, wie du vorher schon sagtest, kommt erst raus, geht er wieder nach hinten und muss quasi dann gleichzeitig seitlich laufen und auch rückwärts laufen, um quasi diesen Schusswinkel klein zu halten für einen Kunku. Und dadurch wird es halt für ihn auch schwierig, permanent so den Körperschwerpunkt vorne zu behalten, um nicht einfach auf hinterzufallen, wie er es jetzt hier in dem Fall macht. Liegt sicherlich auch daran, dass Sommer ja kein Rennkeeper ist, ja sehr, sehr oft im 1 gegen 1 diese extrem tiefe Position einnimmt. Meistens auch leicht also nicht komplett so auf dem Vorderfuß steht, sondern eher so ein bisschen auf der Hacke und dadurch eher tendenziell nach hinten fällt. Und Sommer natürlich im 1 gegen 1 sehr, sehr oft einfach nur zur Seite spekuliert und dann versucht, einen Fuß irgendwie rauszubekommen, anstatt einen sauberen Block irgendwie zu geben. In dem Fall kann mir vorstellen, dass ein Kunku das vielleicht wusste oder einfach so dieser Instinktfußballer, was wir vorhin eben sagten, dass so diese hervorragenden Fußballer, wenn du denen irgendwas anbietest, dass sie dann eben genau das andere machen, so, weil sie halt sehen, okay, die Ecke ist jetzt zu und selbst unter höchstem Tempo kriege ich dann immer noch einen Gegnerdruck, da den kühlen Kopf zu bewahren. War jetzt vielleicht hier auch der Fall, dass ein Kunku das wusste, okay, spiele ich halt gegen die Laufrichtung. Und Sommer, finde ich, geht hier einfach, ja. Also steht einfach, finde ich, oder läuft quasi seitlich, ist wie gesagt schwer, aber dann auch musst du versuchen, trotzdem das Körpergewicht vorn zu behalten, dann nicht so auf den Hintern zu fallen, weil so ist er quasi so nicht situationsflexibel. Also er kann quasi fast nur weiterlaufen und nach links fallen, so und nicht im Laufen stehen bleiben, dann entweder stehen oder eben einen Block setzen oder so, weil er eben zu sehr auf der Hacke steht und dadurch ein bisschen zu unflexibel einfach ist, was die Ausführung der nächsten Aktion angeht, ne?
Wesentlich besser sah er dann in der zweiten Hälfte aus, nach dem Kopfball von André Silva, auch aus
Oh ja.
relativ kurzer Distanz. Silva steht eigentlich im Fünfer oder landet dann im Fünfer, also wirklich sehr kurze Distanz und dann richtig klasse Reflex. Kommt bei dieser Flanke von der linken Seite, kommt da nicht raus. Auch alles richtig dann im Endeffekt gemacht, oder?
Ja, finde ich schon, also es war eine recht gute Flanke, weil sie ja, also Sommer muss natürlich, wenn sie von links kommt, Höhe 16er Kante, kann er natürlich jetzt nicht schon am langen Pfosten stehen, sondern muss er sowieso schon eher im vorderen Drittel stehen. Und die Flanke kommt dann eben wirklich auf den zweiten Pfosten. Sommer erkennt das recht früh, nimmt sehr früh einfach seine Position ein. Die Position ist halt direkt an der Linie für die maximale Reaktionszeit. Behält dann auch die Ruhe im ganzen Körper, also zappelt er nicht irgendwie mit den Armen oder macht irgendwelche Auftaktbewegungen oder Armschwünge nach hinten, sondern ja, bleibt ruhig stehen, kann dann die Arme recht schnell, was wir vorhin angesprochen haben, ne, situationsflexibel einfach reagieren. Also er hätte genauso gut auch einen flachen Schuss damit parieren können mit seiner Handhaltung oder eben auch den hohen jetzt wie in dem Fall. Und ja, einfach eine super Parade. Also gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Schätzt es gut ein, taktisch gutes Verhalten und auch technisch dann hinten raus sehr sauber. Einfach eine gute Vorbereitung auch dabei gehabt.
Damit den Sieg am Ende sogar festgehalten.
Würde ich sogar sagen, ja. Also
Das
hat
ist
er
so.
wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und bestätigt auch einfach seine Leistung so in den letzten Wochen. So. Ja, im
Yes.
Sommer. Gut, und unser Gast können wir jetzt, glaube ich, mal langsam hier droppen. Ist eigentlich schon in den Startlöchern, ist jetzt auch heiß und jetzt kommen wir auch mal zur Eintracht, liebe Gäste. Und ja, wen hätten wir uns da eigentlich anders einladen sollen als Marvin Mendel? Unter anderem
Hi.
für die, hi Marvin, unter anderem, Marvin, bist du ja tätig für die Hessenschau und auch auf YouTube bei Fußball 2000 auch aktiv,
Genau.
wo du die Eintracht betreust. Ja, gestern 0:2 gegen Leverkusen, warst du im Stadion? Nee, ne?
Nee, ich war nicht im
Nee.
Stadion. Nee, ich war beruflich anderweitig eingespannt. Wir haben ja auch gestern auch Fußball 2000 gemacht. Tatsächlich, weil wir uns über wichtigere Sachen als das
Ich wollte
2
gerade
zu
sagen,
0
ne?
gegen Bayern 04 irgendwie unterhalten wollten. Am Ende war es ja doch klar, dass es irgendwie eine Niederlage gibt und da muss man auch überlegen, was ist gerade relevanter. Und da steht natürlich der Europacup irgendwie im Vordergrund.
Ja, absolut, absolut. Da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Lass uns erstmal mal kurz auf dieses Spiel jetzt hier schauen. Also waren ja diesmal das ZDF Sportstudio hat getitelt in dem Thumbnail zwei Tunnel gegen Trapp. Wir haben beide unglücklich. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt das bei dem ersten kann da glaube ich jetzt nichts für, weil ich glaube Paulinho trifft den Ball auch einfach glücklich und es war auch diese eine kleine Zone, wo er hätte überhaupt treffen können und den trifft er nun mal. Also ich glaube, wenn das Ding noch 9-mal durchgespielt wird, bleibt er, glaube ich, so bei diesem einen Gegentor und war ja irgendwie auch noch dran, ne?
Das ist richtig, ja. Ja, da war er noch so ein bisschen dran, aber trotzdem, man kann schon sagen, dass er in beiden Situationen doch eher ein bisschen unglücklich aussieht, auf jeden Fall, oder?
Genau, also dann würde ich eher sagen, bei dem 0-2 durch Patrick Schick, weil sie auch irgendwie Hauchzeit abseits war, da eher, weil das ist, finde ich, eine Sache, die man sehr, sehr oft bei Trapp sieht, im 1-gegen-1, wenn wir jetzt mal anschauen, wie andere Keeper das, die taktisch sauberer sind in solchen Szenen, ob das jetzt ein Marc Flecken ist oder ein Stefan Ortega oder auch Marvin Schwebe, die rutschen gar nicht so sehr mit den Füßen voran. Und das macht Trapp, finde ich, wenn wir dann schauen, als Schick den Ball schießt und der Ball dann über die Linie trudelt, liegt Trapp quasi mit dem Kopf näher zur Linie und die Füße sind eher zum Stürmer hin. Und Trapp hat dadurch eigentlich gar nicht so die Körperspannung, um sein Knie sauber runterzubekommen und eben genau diese Zone zwischen den Beinen zu schließen. Das, finde ich, sieht man recht oft bei Trapp in dieser Saison. Oder Vergangenheit auch schon, dass er da einfach nicht so technisch sauber ist, gerade in solchen Momenten.
Ja, das stimmt. Also das habt ihr natürlich sehr gut im Blick und da muss ich auch sagen, genau sind so die Kleinigkeiten, wobei er natürlich, wir werden ja auch gleich noch über seine Fähigkeiten sprechen, aber genau das kann immer mal wieder vorkommen und gerade solches Tunneln, das war auch nicht das erste Mal, also da muss man immer ein bisschen aufpassen und dass er da vielleicht im letzten Moment nicht mehr da rangehen kann, das ist manchmal ein Problem. Das hast du jetzt halt leider auch am Montag beziehungsweise ja gestern gemerkt.
Ja, genau. Dann lass uns doch gleich mal über Kevin Trapp sprechen. Muss dazu sagen, ich hatte vor Beginn dieser Saison hatte ich bei 11 Freunden einen Artikel, wo ich also auf diese potenziell Überflieger oder potenziellen Keeper, die halt so ein bisschen enttäuschen, eingehen sollte und bin auch eben auch darauf eingegangen, dass Kevin Trapp potenziell einer dieser Keeper ist, die eher enttäuschen. Muss auch dazu sagen, sein Saisonstart war jetzt auch nicht sonderlich gut. Also wenn ich da gerade an dieses Spiel gegen Dortmund denke, als er bei diesem einen Gegentor dort den Ball irgendwie noch von der Linie, also vor dem Tor aus irgendwie retten, dann glaube ich Reus oder so den Ball direkt vor die Füße patscht. Dann auch gegen Bochum hat er auch kein so gutes Spiel dabei gehabt, meine ich mich zu erinnern. Aber dann kam ja so dieses berühmte Bayern-Spiel, ne, wo er so über sich hinaus gewachsen ist. Würdest du generell so diese Entwicklung von Kevin Trapp in dieser Saison beurteilen? Also ist es für dich so, dass nur dieses Bayern-Spiel so der ausschlaggebende Punkt war, oder gab es da noch mehrere Knackpunkte für dich in
dieser Saison? Also ich glaube schon, dass das Bayern-Spiel wirklich auch, da war er dann zum ersten Mal so richtig drin in der Saison. Ne? Mhm. Und da ist auch was passiert, was davor eigentlich relativ selten, also in der letzten Saison beispielsweise gar nicht der Fall war, wo er uns auch Punkte gerettet hat. Ne? Also oftmals ist so, dann spielt die Mannschaft ja gut und dann ist er auch mit ein paar guten Saves, aber es ist ja selten so, dass du sagst, okay, jetzt hat der Keeper uns allein mehr oder weniger die Punkte gerettet. Mhm. Und das Bayern-Spiel war so ein deutliches Beispiel dafür, dass er das jetzt mittlerweile wieder kann, also dass er wieder in dieser Phase zurück ist. Und dann waren auch in der Europa League einfach, und ich glaube, die Europa League muss man als ganz, ganz großen Punkt hinzunehmen, sehr viele Spiele dabei, wo er mit seiner Ruhe wirklich dafür gesorgt hat, dass der Eintritt überhaupt so weit gekommen ist. Also ich finde, wahrscheinlich ist das natürlich, du hast den schwachen Start angesprochen, aber die große, gute Verlaufskurve hat dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass es vielleicht sogar Kevin Trapps beste Saison bei der Eintracht bislang ist.
Johannes,
nicht nur Bayern das Spiel dabei.
Johannes, wir hatten es auch, glaube ich, in dieser Saison schon oftmals besprochen, hat ja auch, glaube ich, gegen RB Leipzig in dem Hinspiel ein sehr, sehr gutes Spiel einfach gehabt, wo er gegen Schuberschleier und auch gegen Forsberg dort riesig im 1 gegen 1 verteidigt hat. Ne? Also wir können auch vielleicht dazu sagen, Johannes, du bist ja eigentlich auch der Eintracht nicht abgeneigt, ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass ich da natürlich mich immer besonders freue, wenn Trapp dann seine guten Leistungen hat. Ich war jetzt auch ein bisschen, wenn wir auch ein bisschen auf die Europa League schauen, gerade im Spiel gegen Barca und der vorangegangenen Nationalmannschaftsnominierung wieder, war das für mich eigentlich so ein bisschen wieder so ein Duell Ter Stegen gegen Trapp ja auch irgendwie. Und ich habe mir dann gewünscht, ja, eigentlich der Sieger, der muss dann doch die Nummer 2 werden, so ein bisschen Wunschdenken natürlich. Aber wenn wir da jetzt mal ein bisschen reingehen, würdet ihr sagen, dass das auch jetzt Kevin Trapp verdientermaßen eine Nummer 2 sein könnte oder sollte?
Ehrlich gesagt gibt es für mich kaum eine Alternative, weil Es ist bei Kevin Trapp so, dass er jetzt, wie gesagt, mit 31 jetzt nochmal den Sprung für mich gemacht hat. Also während andere, jetzt, also ne, natürlich ist Ter Stegen auf einem hohen Niveau und da, das will, ich will, es ist gar kein Voting gegen ihn. Aber es ist ehrlich gesagt ein Voting für Kevin Trapp, der in der Situation, die ja nicht unbedingt total einfach ist bei der Eintracht, aber nochmal Verantwortung übernommen hat. Wir haben immer sehr viele Wechsel in der Saison. Wir haben sehr viele neue Leute, die dann plötzlich dann wieder bei uns auch integriert werden müssen. Und wie du ja gesagt hast, nach den ersten paar schwächeren Spielen ist er dann wirklich gekommen. Ich meine, der 7. Spieltag gegen die Bayern war famos, aber alles, was danach kam, war halt auch so, dass du sagen kannst, auch gegen Leipzig, ich habe das ja mal eben angesprochen, da waren viele tolle Partien, die dann im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich sage, ey, das ist mittlerweile ein Torwart, der trotzdem ein paar Schwächen hat, darüber können wir gleich noch sprechen, aber im Grunde auch auf internationalem Niveau, und das ist ja jetzt ganz relevant, auch gezeigt hat, dass er eigentlich gerade on peak ist. Und sowas muss ich vielleicht auch einfach belohnen. Und deswegen, für mich wäre das ganz klar die Nummer zwei.
Kevin Trapp hat letztens auch im Athletic, was meine ich, ein Interview gegeben, als er auch darauf angesprochen wurde, warum jetzt eben diese Leistungsexplosion wieder kam oder warum seine Leistungen jetzt einfach stabiler sind. Und da sagte er auch, dass er einfach wieder angefangen hat, sich mehr auf sich zu konzentrieren. Und schlägt, glaube ich, eine ganz gute Brücke zu den Stärken und Schwächen von Kevin Trapp, weil ich hatte immer das Gefühl in der Vergangenheit, dass, nachdem er wieder zurückgekommen ist aus Paris, dass er so zwingend dieser Matchwinner in jedem Spiel sein wollte und zwingend auch überall in jeder Phase so dieser Führungsspieler sein wollte und das nicht nur quasi in der eigenen 16er, sondern auch quasi über die Grenzen des 16ers hinaus, möchte ich sagen. Ja, und dass Kevin Trapp da einfach ganz, ganz oft Szenen dabei hat, in denen er, finde ich, übermütig im 1 gegen 1 rauskam, dann auch einfach keine gute Distanz zum Schützen hatte. Also konnte weder jetzt einen sauberen Abdruck zeigen, weil jetzt die Distanz zu kurz war. Also hatte nicht genug Zeit quasi, die Aktion sauber auszuführen. Und gleichzeitig hat er auch nicht genug Druck ausgeübt auf den Stürmer. Also stand dann sozusagen so ein bisschen im Niemandsland, so zwischen den Welten irgendwie, so hatte ich das Gefühl. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass er sich ein bisschen mehr darauf besinnt, okay, ich kann nicht jede Szene irgendwie selber mit mir lösen, sondern ich vertraue eher mal auf meine Leute, die vor mir sind, dass sie vielleicht noch irgendwie stören können.
Ja, also ich glaube, dass er diesen Anspruch, den er zwischenzeitlich selbst hatte, den du auch gut formuliert hast, dem konnte er nicht hundertprozentig gerecht werden. Und das war teilweise auch ein bisschen problematisch, hat man auch gemerkt, wo er sich auch vielleicht da ein bisschen verzettelt hat. Ich glaube, diese Ankommensphase dann hin zur Eintracht war, glaube ich, gar nicht so ohne. Das war ja auch sowieso keine Situation, wo du eigentlich klar gesagt hast, okay, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass wir jetzt nochmal einen neuen Torhüter brauchen. Dann kam er, weil die Chance halt da war, ihn von Paris loszueisen, kam er zurück und dann, ne, das war so eine Phase der Integration, wo es nicht ganz einfach war, weil du eigentlich auf anderen Positionen hättest andere Leute auch holen müssen. Aber er hat jetzt diese Rolle auch angenommen und ist ja auch noch größer geworden, also von seiner, also auch, ich glaube auch von seiner Spielintelligenz und auch von seiner Führung mit seinen Mitspielern. Also er schreit immer noch manchmal rum, aber das ist mittlerweile nicht mehr so ziellos. Das war zwischenzeitlich, hast du es gedacht, okay, er ist sauer beim Gegentor und schreit dann rum, aber mittlerweile hat er irgendwie auch, ich will mal sagen, eine Leitungsfunktion als Torhüter. Und das fällt doch relativ deutlich auf. Und jetzt funktioniert natürlich auch das Gerüst mit Tuta, Hinteregger und Ndika halt auch grundsätzlich ziemlich gut. Und die Absprachen funktionieren relativ gut, dass es dazu führt, dass diese vier als Konglomerat sehr gut funktionieren.
Was da, glaube ich, auch mit reinspielt, dass eben genau diese vier Spieler sich so gut verstehen oder angeleitet von Kevin Trapp hinten. Johannes, wir hatten es auch schon mal besprochen, dass Kevin Trapp ja eigentlich so durch seine Bildung oder Schulbildung oder durch seine vorherigen Vereine bei Paris und auch durch seine privaten Umstände eigentlich mit allen drei Spielern theoretisch in deren Muttersprache kommunizieren können. Also mit Tuta, weil seine Frau ja Brasilianerin ist, glaube ich, und mit Ndika, weil er ja auch, Kevin Trapp spricht auch fließend Französisch, gut.
Aber das ist wichtig, das was ist genau, vollkommen wichtig,
dass du
das
genau, sagst. Absolut. Ne?
Und genau
das,
diese
Hinteregger, also ja, genau. Hinteregger, gut, Österreich, ich weiß nicht, ob er das jetzt unbedingt versteht, aber grundsätzlich ist es, wie du schon sagst, ein unheimlich wichtiger Faktor, ne, für die Hintermannschaft.
Auf jeden Fall. Und überleg dir mal, wie viele unterschiedliche Nationen auch als Eintracht Frankfurt in dieser Mannschaft haben. Und er kann eigentlich mit fast allen kommunizieren. Also wahrscheinlich mit allen sogar. Französisch, Englisch, du hast eben richtig gesagt, Portugiesisch ist dann dementsprechend auch dabei. Also da funktionieren so viele Rädchen mit rein, damit da überhaupt keine Sprachprobleme sind, was ja auch immer wieder passieren kann in internationalen Teams. Ne? Und das hilft ihm natürlich auch. Aber es sorgt natürlich auch für eine größere Integrität und auch als Integrationsfigur wirkt er da auch innerhalb des Teams. Und das ist natürlich ein Punkt, den er vorher bei seinem ersten Run bei der Eintracht nicht hatte. Und das ist jetzt der Zugewinn, der in der Nach-Paris-Ära von Kevin Trapp jetzt ihm schon zurechnen können.
Ja, definitiv bin ich voll bei dir. Wenn wir jetzt mal schauen, du hast ja von angesprochen, damals als Kevin Trapp quasi zum ersten Mal zurückkam, oder dieses erste Leihgeschäft aus Paris damals war, gab es gar keinen so großen Bedarf an einem Keeper. Also damals hatte man ja Felix Wiedwald und Frederik Renault als zwei Spieler da im Tor.
Exakt,
genau, und da hat sich ja Trapp damals in der Saison 2019, 2020 verletzt, ne, am Ellenbogen oder Schulter, was das damals war. Und dann weiß ich noch, dass er damals, davon auch nochmal nachgeschaut, in der Periode hat die Eintracht 11 Spiele ohne ihn gespielt und nur 2 Siege geholt. Gut, gegen Bayern 5-1, das passiert halt mal. Das siehst du eigentlich in der Regel immer gut aus als Eintracht in den letzten Jahren. Ja, und das, da finde ich, war es schon, und nur einmal zu 0 gespielt im Übrigen. Und da war, finde ich, schon sehr, sehr gut zu sehen, dass Kevin Trapp als Führungsspieler einfach enorm wichtig ist und dass vielleicht so ein Spieler wie Renault, der damals ja noch so am Anfang seiner deutschen Karriere stand oder in der Bundesliga-Karriere stand, weil er damals eigentlich dieser direkte Nachfolger für Radetzky sein sollte,
ja,
und dann auch wirklich Probleme hatte, so diese Führungsrolle auszuüben, ne?
Ja, das ist es. Also das muss man sagen. Ich, im Endeffekt auch ärgerlich gelaufen für Renault, ne? Der ja bei jetzt sehen wir ja mittlerweile, dass er durchaus auch Qualitäten hat. Jetzt bei Union konnte er es ja durchaus jetzt auch mal beweisen. Mhm. Es war für Renault auch unglaublich ungünstig. Im Endeffekt können wir natürlich froh sein, weil Trapp hat ja dann im Verlauf der Saison dann auch wirklich performt. Aber Renault hat auch nie so hundertprozentig die Möglichkeiten dann bekommen, ne?
Mhm. Ist wahrscheinlich so eine, also speziell auf Renault betrachtet, ist wahrscheinlich auch so eine, ja, das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen durch seine ganze Saison. Ne? Auch auf Schalke konnte er jetzt da nicht so sich wirklich durchsetzen, weil irgendwie damit Ralf Fährmann dort irgendwie einer davor war, der immer das Vertrauen bekommen hat, warum auch immer, von den Verantwortlichen. Und ja auch lange jetzt hinter Lute jetzt bei Union auch stand und jetzt eben die letzten Spiele, weil Lute auch krank war oder verletzt war, da jetzt wieder reinkommt. Aber ich glaube, dass Renault jetzt in der nächsten Saison können wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel Spaß mit ihm haben, wenn er jetzt so an diese Leistungen da weiterhin anknüpft.
Ja, ist interessant und ist auch gut zu sehen. Ne? Also mich freut das auch für den Jungen, ne? Weil der hat echt eine schwierige Zeit bei der Eintracht gehabt. Das war wirklich so, dass du gemerkt hast, da ist Talent da, aber da war es plötzlich auch ein Problem mit dem Kopf. Und dass es aber jetzt auch bei Union funktioniert, zeigt natürlich, dass er auch zu Recht, ja, ist ja auch immer wieder im Nationalmannschaftsumfeld, manchmal als Erster, manchmal als Zweiter irgendwie dabei, dass er eigentlich dieses Potenzial auch hat. Und wenn das jetzt bei der Union abfangen kann, beziehungsweise abrufen kann, ist ja umso besser. Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal zu Kevin Trapp zurückkehren, müssen wir natürlich auch sagen, wenn wir da über Nationalmannschaft sprechen, für mich weiterhin trotzdem ganz klar die Nummer 2, wenn überhaupt. Man könnte über mehr sprechen.
Ja, also ich glaube, wenn dann irgendwie Manuel Neuer sich das verletzen sollte in der Nationalmannschaft, dann kann man ja generell jetzt, oder sollte man jetzt nicht irgendwie Angst und Bange, oder sollte da eben nicht Angst und Bange werden, im Großen und Ganzen, ne, in diesen kleinen Details, Thema Spielfortsetzung, Spielaufbau, ist Manuel Neuer da einfach noch eine ganz andere Kategorie, aber ich habe es schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, Manuel Neuer sollte da nicht irgendwie als Vergleich dienen oder als Maßstab dienen, weil er einfach seinen eigenen Spielstil hat, der nirgendwo in irgendwelchen DFB-Lehrbüchern steht. Und ja, das sollte einfach nicht als Maßstab dienen, glaube ich.
Das stimmt.
Ja. Wenn wir jetzt auch mal schauen, auch mit Blick vielleicht auf potenzielle Nachfolger von Kevin Trapp, der Vertrag läuft doch bis 2024. Mhm. Wie es dann weitergeht, du hast es angesprochen, wird, oder ist 31, wird jetzt bald 32. Ja, wen holt man als Eintracht dann? Also die beiden letzten Keeper, die quasi so mit der Eintracht richtig Erfolg hatten, jetzt Radetzky und Trapp, das waren ja auch so spezielle Typen, die auch ein bisschen polarisiert haben, ne, und immer für irgendwas standen. Ja. Glaubst du, dass das der aktuelle zweite Keeper Ramasch, dass er da auch reinwachsen könnte in diese Rolle, oder denkst du, da holt man irgendwie nochmal jemanden von außerhalb?
Also, finanziell? Also Diandra Basch ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ziemlich gutes Talent. Ja. Mhm. Und die ersten Einsätze, die er dann mal hatte, die haben mir auch echt gut gefallen. Also da ist Potenzial da. Und ich glaube, dass die Eintracht schon etwas vorhat mit ihm. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, er ist verletzt. Und das ist natürlich jetzt auch die Meniskusverletzung ist jetzt nicht unproblematisch gewesen. Das dauert jetzt auch eine Weile. Ich hoffe, dass er bald zurückkehrt. Und dann eigentlich zumindest in der nächsten Saison, da haben wir ja eine zweite Mannschaft, dort allein. Und ich glaube, für Torhüter ist es dann einfach wichtig, dass du wieder reinkommst, dass du wieder viel spielst und dass er sich darüber dann Selbstvertrauen holt, dann da in eine Regelmäßigkeit reinkommt, die ihn potenziell dazu hinbringen könnte, zu sagen, okay, er könnte wirklich mal als Nummer 1 aufgebaut werden. Das muss man halt abwarten, aber das Problem ist, das darf man auch nicht vernachlässigen, die Eintracht ist halt jetzt eigentlich, natürlich, wir wissen es nie, wenn du jetzt nur die Bundesliga als Platz 14 beendest, kann das auch wieder anders sein, aber trotzdem ist es so, dass die Eintracht ja eigentlich schon auf einem ziemlichen hohen Niveau ist. Ne? Ja, und jetzt nur mit Diandra Mai dann in die Saison dann irgendwann zu gehen, kann eng werden. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Potenzial hat. Denk aber, dass die Eintracht sich perspektivisch nicht darauf verlassen wird. Ne?
Ja klar, es ist ja meistens so, dass dann irgendwie Keeper, die vermeintlich so langjährig irgendwie aufgebaut werden sollen, nachdem ein Keeper, der jetzt schon Anfang 30 ist, ja, noch so 3-4 gute Jahre hat und dann ist ja, also es ist ja eigentlich nie so, dass dann so eine Wachablösung dabei ist, ne? Du hast ja immer dann, dass irgendeine Übergangslösung noch geschaffen wird oder irgendjemand von außerhalb geholt wird.
So eine Übergangslösung könnte eventuell, das müssen wir mal abwarten, so jemand wie Stefan Ortega sein, ne? Den ich immer noch so ein bisschen im Fokus habe, ne? Ist ja auch ein gebürtiger Hesse, kann ich mir immer noch vorstellen, man wird ja wahrscheinlich jetzt mit Arminia Bielefeld absteigen oder vielleicht, ich halte ihn für einen echt sehr, sehr guten Torhüter, der nicht ohne Grund auch im Rahmen der Nationalmannschaft jetzt immer wieder auch genannt wurde. Ich finde, es ist eine richtig gute Nummer, der sich auch nochmal toll entwickelt hat in den letzten Jahren, überlegen wir, wie lange er dann auch irgendwie, ja genau, früher schon bei Bielefeld gewesen, dann bei 1860 und jetzt nochmal richtig performt bei Arminia. Also ich finde, darüber sollte die Eintracht nachdenken, der ist nur 2 Jahre jünger als Kevin Trapp, aber es wäre genau für diese Zwischenphase vielleicht ganz gut.
Ja, ich glaube, dass Ortega aktuell auch einfach spielen will. Also ich selber will Ortega einfach jedes Wochenende spielen sehen. So.
Kann
also
ich
deswegen
verstehen.
Will ich ihn auch, also ich will, der kann überall hinwechseln, aber bitte, also nirgendwo als Nummer 2.
Sehe ich ganz genau. Da bin ich vollkommen bei dir. Also ne, wenn wirklich wechseln zur Eintracht oder so, das ist jetzt natürlich nur rein theoretisch, aber dann geht es für mich natürlich auch darum, dass er wirklich auch spielt. Ne? Ja. Weil bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, gerade solche Transfers, die dann irgendwie, wo du auf die Bank wechselst, obwohl du eigentlich ein fitter Torhüter bist, der eigentlich voll in seiner Prime ist, finde ich mega ärgerlich. Wir haben gesehen, wie problematisch das auch jetzt im Endeffekt dieser ganze Wechselwirrwarr für Nübel. Im Endeffekt wissen wir gar nicht genau, was aus ihm geworden wäre. Er hätte einfach mal ein paar Saisons normal durchgespielt, ohne die ganzen Problematiken dahinter. Deswegen, ich sehe es ganz genauso. Muss auf jeden Fall spielen.
Ja, also ich glaube auch, er hat selber auch den Anspruch, ne, dass er jetzt so, wenn du halt irgendwie mit Bayern in Verbindung gebracht wirst oder mit einem größeren Verein, dass er für dich auch selber der Anspruch ist, zumindest Europa League zu spielen, so weißt du?
Ja, definitiv. Also sehe ich auch. Und das wäre möglich, genau, ja.
Genau. Marvin, dann abschließend noch die Frage, die wir eigentlich fast jeden Gast hier stellen. Deine Top 3 All-Time-Favorites-Keeper, die das Eintracht-Trikot jemals übergestreift haben. Also ich vermute jetzt, an Oka kann man nicht vorbei, oder?
Ja, aber Oka muss man... Aber
ist jetzt so kultig, oder?
Ja, aber es ist halt so eine Kultfigur so. Ne? Also Oka ist natürlich eine Kultfigur. Sportlich würde ich es nicht zwingend sagen. Ne? Mhm. Also sportlich würde ich sagen, weil die Person mich als überhaupt zur Eintracht gezogen hat, Andreas Köpke.
Ja.
Lukas Radetzky und Kevin Trapp.
Ja. Okay, Uli Stein.
Uli Stein habe ich nie wirklich
nicht gesehen, okay.
Das weißt du, da hören sagen und so eine Saison noch gesehen. Das ist ja auch vermessen dann im Endeffekt. Natürlich habe ich den ewigen Oka gesehen, aber da waren viele Dinge dabei, die mich immer dann auch geärgert haben. Ne? Ich meine, wir sprechen ja hier auch über Torhüter. Immer noch so ein Ding, was mich immer auch bei Kevin Trapp ein bisschen ärgert, ist die Tatsache, dass beispielsweise die Abstöße in der Regel relativ beschissen sind. Das ist mit der größte Fehler von Kevin Trapp, das muss man ja auch mal sagen. Also Kevin Trapp ist in der Strafraumbeherrschung unfassbar viel besser geworden, ist im 1:1 ein starker Torhüter, ist in der Dirigieren seiner Mitmenschen auch echt gut. Aber was immer das Problem ist, und das sind die Abstöße. Und die Abstöße gehen regelmäßig irgendwie in die Walachei oder direkt zum Gegner. Und das ist tatsächlich etwas, das machen andere Torhüter tatsächlich besser. Und bei Oka, der hat das Ganze perfektioniert damals. Wenn gut lief, hat er teilweise irgendwie mal zum, keine Ahnung, ins Ausgeschossen. Da war damals ein Stefan, wie heißt er? Ein Markus Pröll war damals teilweise.
Ja, stimmt. Besser.
Also insofern, ich muss sagen, Oka war immer so die gute Notlösung, ja, aber nie qualitativ hochwertig, da waren die anderen drei, die ich gerade beschrieben habe, wesentlich besser.
Ich sehe gerade, Timo Hildebrand war ja auch zwischenzeitlich mal in Saison zu 14, 15 bei euch. Also
ja, also
vergessen, für 3 Spiele.
Genau, hat er auch, die 3 Spiele war es nicht schlecht, wurde ja mehr oder weniger reingeworfen oder so, dann war das dann tatsächlich in Ordnung, aber Hildebrand hat jetzt keine nachhaltigen Spuren hinterlassen.
Ich wollte gerade sagen, die 3 Spiele gegen Hoffenheim, 3:2 verloren, gegen Hertha 4:4 und Leverkusen 1:1.
Ja, aber das Ding ist, was mir extrem gut gefallen hat, war beispielsweise, wenn wir über Kurzeinsätze sprechen, Dirk Heinen damals. Der war dann damals bei der Eintracht, der kam ja auch irgendwie frisch von seiner Schafsherde aus Irland und hat da nochmal bei der Eintracht ein bisschen dafür gesorgt, dass wir uns stabilisieren konnten. Also insofern Dirk Heinen, kein schlechter Transfer damals.
Okay, Johannes, um dich mal kurz noch ins Boot zu holen, würdest du damit auch der Akko gehen oder sagst du, nee, Oka muss auf jeden Fall in die Top 3 bei dir mit rein?
Ja, das ist dann die Frage, wie wir die Top 3 ja immer definieren. Wenn es also sportlich ist, dann bin ich da ganz, ganz bei Marvin. Aber wenn es so um das große Ganze geht, dann gehört er wiederum schon rein. Aber
ja. Okay, also deine Top 3 wären dann?
Puh, ja, also Trapp auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann hole ich mal den Oka Nikolov noch rein und jetzt brauche ich noch einen dritten.
Radetzky? Oder?
Ja, dann habe ich.
Zimmermann?
Ja.
Weiß nicht. Also Zimmermann ist jetzt auch Torwart. Na, der ist ja auch Torwarttrainer jetzt.
Ja, wird eigentlich. Ja, Zimmermann, ja, das passt doch gut, ja.
Zimmermann ist ganz, genau. ganz ehrlich, ganz interessant, ist ja lang dann auch bei der Eintracht im Grunde gewesen und jetzt als Torwarttrainer und macht als Torhüter oder Torwarttrainer auch extrem gute Arbeit. Also das muss, finde ich, ganz, ganz spannend zu sehen, wie gut er ankommt, wie gut er aber auch bei der Mannschaft ankommt, wie auch respektiert er innerhalb der, also dieses ganzen Verbunds ist dann auch sich weit konsequent weiterentwickelt. Also der hilft wirklich. Das hätte ich am Anfang gar nicht so wirklich gedacht, aber ich glaube, der tut diesem ganzen auch Trainerkonstrukt enorm gut.
Kann ich ihm nur nochmal diesen Eintracht-Podcast mit Marc Zimmermann empfehlen, den es vor einigen Wochen, Monaten, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, wo er auch nochmal so über seine ganze Karriere bei der Eintracht und dann auch Heidenheim war ja auch zwischenzeitlich immer ganz kurz, ne? Wie er dann dort seine Zeit in der Eintracht verbracht hat und jetzt eben mal, wenn du hast angesprochen, ein wichtiges Bindeglied einfach so in dieser, nicht nur in dieser Torhüter-Community ist bei der Eintracht, sondern auch so im ganzen Trainerteam einfach extrem wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also da läuft schon vieles richtig und wie gesagt, ich glaube, er trägt auch ein kleines bisschen dazu bei, dass halt auch mit neuen ein bisschen neue Trainingssteuerung, neue Ideen im Endeffekt, ne? Er achtet ziemlich genau darauf. Mhm. Wir hatten davor Moppes Petz bei allem Respekt, ne? Der Torwarttrainer traditioneller Schule, um es mal freundlich zu formulieren, er konnte den jungen Leuten vielleicht auf diesem Niveau nicht mehr ganz so viel beibringen und da ist es tatsächlich gut. Der ist ja jetzt bei Eintracht Braunschweig, ich glaube, das ist in der dritten Liga tatsächlich in Ordnung, aber ich glaube, jetzt auf dem Niveau ist es gut, mit Zimmermann jemanden zu haben, der sich auch konstant weiterentwickeln will, der konstant nach Ideen sucht, wie man seine Torhüter auch beschäftigen kann, worauf man aufpassen muss. Ich glaube, da merkt man die Schritte und das könnte tatsächlich auch einer der ersten Meisterstücke sein, wenn D'Andra May dann dementsprechend dauerhaft als Spieler vielleicht in der zweiten unterwegs ist und sich dann hochentwickeln kann.
Ja, das werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten und auch sehen, wie es jetzt bei der Eintracht weitergeht. Jetzt am Donnerstag geht es ja dann gegen West Ham, also müssen wir nicht drüber reden, das wichtigste Spiel eigentlich der ganzen Saison.
Ja.
Willst du noch eine kleine Prognose abgeben? Wagst du dich an den Tipp ran? Auch dann Johannes vielleicht danach noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich wage mich an ein kleines 2-1 für die Eintracht. Ich glaube, dass halt erneut Kevin Trapp hier eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Wir haben ja gegen West Ham im Hinspiel gesehen, dass es natürlich knapp war auf jeden Fall, dass er noch eine oder andere glückliche Situation hat, wo es dann im Endeffekt so war, dass der Ball auf seinen Rücken gesprungen ist und mit viel Pech hätte er dann irgendwie noch ins eigene Tor gehen können. Das war auch das Glück, aber man muss auch sagen, gewisse Souveränität hat er auch ausgestrahlt, die dann dazu geführt hat, dass er in wichtigen Situationen auch ein bisschen Zeit von der Uhr genommen hat, das ein oder andere richtig gute Save und ich denke, das wird dazu führen, wenn er seine Form beibehält, dass wir dann auch vielleicht wirklich ins Finale kommen.
Johannes, hoffst du das auch?
Ja, natürlich der Traum. Was sonst? Ja, mein Lieber, also, ich glaube an ein wildes 3-2. Die Eintracht macht das, wir holen das und dann ab ins Finale. Da bin ich fest von überzeugt.
Okay, sehr gut, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Ich bin nicht ganz neutral, aber ja, eher für die Eintracht, genau, an der Stelle. Dann auch sowieso in dem möglichen Finale sowieso, in dem möglichen Finale dann sowieso. Gegen wen es von beiden da geht. Marvin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns jetzt hier über Kevin Trapp und die SGE kurz gesprochen hast.
Sehr gerne.
Und ja, ihr da draußen, genau, ihr da draußen, wie gesagt, checkt das aus. Fußball 2000 auf YouTube. Marvin ist sonst auch bei der Hessenschau mit zu Gast. Twitter-Handle verlinke ich natürlich in den Shownotes und auf Twitter dann. Und Johannes, auch dir lieben Dank, dass du wieder dabei gewesen bist nach deinem kurzen Rom-Intermezzo.
Jawohl, danke dir auch, Sascha.
Sehr gut, und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir dann den vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison besprechen werden. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.